Das bedeutet, es wird auch in Zukunft, wenn das so weitergeht, immer mehr für männliche Anfragen, für männliches NutzerInnenverhalten passen. Deswegen auf jeden Fall sollten wir KI nutzen, damit es auch für unsere Bedürfnisse passt. Und wir können da Feedback-Funktionen nutzen. Wir können sagen, Daumen hoch, Daumen runter. Wir können wie du damit ins Gespräch gehen und sagen, hey, hier ist ein Bias.
Streiten.
Auch das ist, glaube ich, wichtig. Und am Ende auf jeden Fall hinterfragen, welches Ergebnis ich bekomme.
Salut, ihr Moneypennies, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Krisenstark. Unser heutiges Thema: feministische KI. Warum läuft es unter Krisenstark? Ganz einfach, weil es für uns Frauen, das ganze Thema KI, auch ein sehr, sehr großes Risiko darstellt. Aber nicht nur. Aber unterm Strich steht, das Weltwirtschaftsforum sagt, bis zum Jahr 2027, das ist in anderthalb Jahren übrigens, könnten 83 Millionen Jobs aufgrund von KI verschwinden und 69 Millionen neu entstehen. Welche davon betroffen sind und ob deiner mit dabei ist, welche Risiken und Chancen das gerade für uns Frauen bereithält, genau das ist das Thema in diesem Podcast. Ich spreche dazu mit Eva Gengler. Sie ist Doktorandin der Wirtschaftsinformatik und Gründerin von Feminist AI. Und ihre Mission ist es, künstliche Intelligenz so zu gestalten und so zu nutzen, dass sie patriarchale Strukturen abbaut, anstatt sie zu verstärken. Denn genau das ist das Problem. KI-Systeme reproduzieren bestehende Machtverhältnisse und skalieren sie. In unserem Gespräch wird also klar, KI ist kein Spiegel der Wahrheit oder der Welt, wie wir sie ganz gerne hätten. Sie ist ein Spiegel unserer Ungleichheit, und zwar at scale. In dieser Folge erfährst du, wie eine KI von Apple Frauen systematisch bei der Kreditvergabe benachteiligt hat und warum eine Amazon-KI alle weiblichen Bewerberinnen komplett aussortiert hat. Außerdem, wie die Ideologie der Erschaffer von KI, zum Beispiel von ChatGPT und so weiter, bestimmen und somit kontrollieren, welche Antworten und Sichtweisen uns KI präsentiert und welche Entscheidungen die KI auch trifft. Dieser Aspekt war ein kompletter Augenöffner für mich, dass eigentlich logischerweise natürlich irgendwie leider diejenigen, die es erschaffen, ihre Meinung, ihre Ideologien da reingeben und dass deswegen genau diese Ideologie at scale milliardenfach verbreitet wird. Außerdem erzähle ich von einem eigenen Experiment mit ChatGPT zum Thema Gender Bias im System und warum ich mich mal wieder heftig mit ChatGPT gestritten habe. Außerdem beleuchten wir, wie du als Nutzerin aktiv Einfluss auf KI-Systeme nehmen kannst, selbst wenn du nur ein bisschen promptest. Und welche typisch weiblichen Kompetenzen und Stärken in Zukunft an Wichtigkeit gewinnen werden, also eine absolute Chance für uns bieten. Also, wenn du lernen willst, welche Krisen und Chancen KI dir persönlich bietet, ist diese Folge ein absolutes Must hier, denn es geht um nichts weniger als unsere Zukunft. Ich wünsche dir viel Spaß und viele Aha-Momente, die ich auf jeden Fall hatte im Gespräch mit der lieben Eva über Macht, über Systeme, über Entscheidungen, die uns alle betreffen. Ja, und damit ganz herzlich willkommen. Hi, liebe Eva. Schön, dass du da bist.
Hi, ich freue mich total. Danke für die Einladung.
Ja, es war ja auch sehr spontan. Ich glaube, am Montag gab es ja erstmal den ersten E-Mail-Kontakt. Es ist Mittwoch. Ja, so mag ich das natürlich. Also vielen Dank, dass du so spontan auch die Zeit genommen hast. Und Eva, das Thema, dass du sozusagen für dich auserkoren hast, ist ja ein hochaktuelles und super, super spannendes. Es ist ja wirklich in aller Munde. Und zwar habe ich gerade nochmal bei dir nachgelesen, deine Mission ist es, die Welt gerechter zu machen mit feministischer KI. Was ist denn eigentlich feministische KI?
Ja, das ist was ganz Tolles, würde ich sagen. Es geht eigentlich darum, dass wir künstliche Intelligenz, also künstliche Systeme nutzen, um erstmal sie so zu gestalten, aber dann noch einzusetzen, um die Welt gerechter zu machen. Und das können wir auf ganz vielfältige Weisen tun. Also wir können überlegen, wie wir selbst am Ende agieren können mit KI, wie können wir als NutzerInnen zum Beispiel ChatGPT vielleicht feministisch nutzen, aber es geht natürlich auch darum, wie können AnbieterInnen, wie können die Systeme ja bauen, strukturieren, entwickeln, was können die eigentlich tun, um solche Systeme für einen Zweck zu entwickeln, der die Welt gerechter macht. Und ich glaube, dieser Zweck ist wirklich das Wichtigste, dass wir eigentlich überlegen, was steckt eigentlich hinter der KI, warum wird die eingesetzt und wie können wir das nutzen, um ja die Welt zu verändern, das Patriarchat zu stürzen, wir hatten es gerade so schön. Also was können wir eigentlich tun, um Technologie zu nutzen, um die Welt zu verändern. Das ist eigentlich das große Ganze dahinter. Und dabei geht es auch nicht nur um technisches System, sondern es geht auch darum, eigentlich so ein grundsätzlicher Ansatz dahinter. Wer ist inkludiert? Wer partizipiert an so einem Prozess? Welche Daten sind da drinnen? Ich würde sagen, es ist sicher ein aktivistischer Prozess, es ist was Wissenschaftliches, was ich auch tue. Es passiert irgendwie in Firmen und es passiert aber auch zum Beispiel im kreativen Bereich. Also ich würde sagen, es ist wirklich ein ganz breiter Ansatz, der sich aber damit beschäftigt, wie wir künstliche Intelligenz nutzen können, um die Welt gerechter zu machen.
Ja, super. Und ich meine, es ist ja so eine machtvolle Bewegung, die da ja gerade passiert. Die sollten wir natürlich, wenn nicht die Chance, welche denn dann, ja, um die Welt gerechter zu machen. Ja. Ich möchte einmal von einer Erfahrung erzählen, liebe Eva. Ich streite mich regelmäßig mit ChatGPT und so habe ich mich auch wieder mit ChatGPT gestritten. So ein bisschen in Vorbereitung auch auf unser Gespräch. Ja. Frage ich doch mal ChatGPT, ne? Hab so ein bisschen, ich hatte gehört von jemand anderem, wirklich nur so vom Hören sagen, dass Programme wie ChatGPT bessere Ergebnisse liefern, wenn man dem Programm die Rolle Autor gibt als Autorin. Und da sage ich so, ja, okay, interessant. Und da habe ich mal, da habe ich gefragt, hey, stimmt das eigentlich, dass du bessere Ergebnisse lieferst und so weiter? Nein, natürlich nicht, ja. Wobei eine Nuance war darin halt schon, okay, Autorin, dann würde er wahrscheinlich eher so ein Romanstil, ein bisschen erzählerischer halt voraussetzen, bei einem Autor eher wissenschaftlich, das ist ja schon ein Bias an sich so. Ja. Und wurde mir aber dann auch gesagt, ja, aber ChatGPT hat ja jetzt auch so Bias-Filter drin, dass sie schon vieles versuchen, um das halt sozusagen zu bekämpfen, in Anführungsstrichen. Kommen wir sicherlich später auch nochmal drauf. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt habe ich ja schon mit dir drüber diskutiert. Und dann jetzt gibt es ja die neue Funktion vom Bilder generieren. Da habe ich gesagt, okay, testen wir das Ganze doch mal. Und habe gesagt, okay, gib mir Bilder von, und dann halt englische Berufe, weil in Englischen gibt es ja diese Gendern sozusagen nicht. Ich habe geschrieben, Scientist, Business Owner, a wealthy person, physician, also Arzt, Pilot. Und jetzt frage ich dich, liebe Eva, welches Ergebnis habe ich wohl bekommen? Ich habe Scientist, Business Owner, wealthy person, Pilot, waren alles weiße, gut aussehende Männer. Ja, middle-aged, so, ja. Und Physician, also Ärztin, war dann eine Frau, aber alles andere Männer, weiße Männer, ich sage es mal sehr normschön dargestellt. Und dann habe ich ChatGPT gefragt, merkst du eigentlich irgendwas? Ja, so, wir haben doch gerade drüber diskutiert, du erzählst mir was von irgendwelchen Filtern und jetzt gibst du mir genau diese Bilder. Ach ja, stimmt, hast recht und so muss ich nochmal und ja, diese Filter sind vielleicht doch nicht so und hätte ich nochmal anders, dann kommt der immer direkt ins Schwimmen. Und dann habe ich noch ein bisschen weitergebaut, habe gesagt, woran liegt das denn? Dann kam er mit den Trainingsdaten und so weiter. Und habe ich auch gefragt, okay, wenn jetzt Sam Altman, ja, der CEO von dieser Firma, wenn der jetzt strategisch entscheiden würde, wir wollen das anders machen, ob es dann möglich wäre. Und dann sagt ChatGPT, ja, dann brauchen wir halt andere Trainingsdaten, dann würden wir irgendwie andere, keine Ahnung, wie man das dann programmiert. Könnte man schon so machen. Aber es besteht vielleicht gar nicht so ein richtiges Interesse dann auch da dran. Also ich bin da relativ tief reingegangen. So, ja, warum macht er das denn nicht und so? Ja, wir wollen ja dann die anderen Userinnen irgendwie nicht verärgern. Und ja, die Leute erwarten ja genau das und pipapo. Und jetzt geht es noch eine Stufe weiter. Da habe ich gefragt, ja, wie ist denn so die Zukunftsprognose? Wie siehst du das? Ja, alles ganz rosig und es wird sich verändern. Und die Gesellschaft verändert sich ja auch gerade eher hin mehr zu mehr Diversity und so. Ich so, hä? Es passiert doch gerade genau das Gegenteil. Es passiert genau das Gegenteil von dem, was du mir gerade hier sagst. So, und da war ich schon richtig sauer und bin richtig auf Konfrontation gegangen. Sind vielleicht ein paar kleine Schimpfwörter gefallen. Und dann sagt, ja, dann ist er wieder zurückgerudert. Und meint, ja, sorry, ich bin dafür gemacht. Ich bin nicht für Ehrlichkeit gemacht, sondern ich bin dafür gemacht, Antworten zu geben, damit du dich damit wohlfühlst. Ich bin dafür gemacht, ein positives Nutzerergebnis zu liefern. Also aka dir nach dem Mund zu reden, was du hören möchtest, um nochmal deine Annahmen zu verstärken, damit ich dir gefalle und du wiederkommst und mich weiterhin benutzt. Aber ich so, okay, ich muss mal kurz an die frische Luft, weil das ist schon heavy. Wie blickst du jetzt auf dieses mein Hands-on Beispiel so drauf? Wie ist das vielleicht ein Beispiel für das Problem, was wir haben. Jetzt könnte man auch hören, zuhören und sagen, ja, okay, ist dann jetzt halt so, ja, okay, eine Business Owner hätte ich jetzt auch als Mann gemacht. Aber jetzt aus feministischer Perspektive, warum ist das ein Problem und warum ist es ein Problem, wenn es darum geht, die Welt gerechter zu machen?
Also ich glaube, da hat sich schon einiges getan, muss ich sagen. Ich glaube, dass es vor allem in 2 Jahren noch schlimmer gewesen wäre. Aber ich glaube, was wir eben ganz massiv sehen, ist, dass also wir sprechen immer gern davon, dass KI ein Spiegel der Gesellschaft, ein Spiegel von Machtstrukturen ist, die da sind. Und ich glaube, das sieht man da sehr schön. Und dass eigentlich Stereotype, Bias oder bestehende Phänomene eigentlich aber auch noch verstärkt werden. Also wenn wir die Systeme insbesondere recht am Anfang getestet haben, dann waren die noch deutlich sexistischer, deutlich rassistischer, haben noch ganz, ganz viele andere Phänomene nochmal verstärkt. Und das ist deswegen, wie du sagst, da sind gewisse Trainingsdaten da. Und wenn wir uns angucken, was da drin steckt, dann ist es gerade bei großen Sprachmodellen, also Large-Language-Modellen wie zum Beispiel ChatGPT, ist es so, dass es die von sehr großen auch Corpora-Text-Anteilen des Internets gelernt haben. Also da ist viel Wikipedia drin, da ist viel Reddit drinnen. Und wenn wir uns anschauen, wer da so geschrieben hat, was für Content da so da ist, dann wissen wir, dass das sehr, sehr viel männlicher Content ist. Auch bei Wikipedia ist die Community sehr männlich, die da schreibt.
Und Reddit vor allem auch. Also Reddit, sorry, das ist doch 99% männlich und Patriarchat und Frauenbashing. Also ich bin da auch mal ganz schön unter die Räder geraten, so in so einem Reddit-Thread, wo ich so dachte, wow, wo kommt denn die ganze Wut her auf Frauen, die ihre Finanzen auf einmal regeln wollen? Also sorry, also, wenn das die Trainingsdaten sind, wundert mich gar nichts.
Ja, aber doch, das ist ein großer Anteil. Also was die eigentlich brauchen, ist große Bestandteile von Text, weil was ChatGPT an sich gut kann und was es nicht gut kann, auch im zweiten Schritt, was es gut kann, ist auf Basis der quasi Regeln, die es gelernt hat, Text generieren. Das bedeutet eigentlich, dass es die Wahrscheinlichkeit vom nächsten Wort berechnet, auf Basis dessen, was es schon geschrieben hat. Deswegen kann da auch das berühmte Halluzinieren rauskommen, weil es quasi einfach Inhalt generiert. Also es ist keine Wahrheitsprüfung. Und deswegen, also das Zweite, also wir sollten es nicht nutzen als ein Tool, was uns die Wahrheit sagt, weil das kann es nicht. Es ist kein Lexikon und im Lexikon steht auch nicht nur die Wahrheit. Ganz abgesehen davon, Wikipedia steht auch nicht nur die Wahrheit, aber es hat auf diesen Daten gelernt und eigentlich kann es wirklich nur gute Texte schreiben. Natürlich steckt da jetzt auch viel Wissen drin und prinzipiell würde ich sagen, dass auch einiges von den Inhalten, das es wieder gibt, schon irgendwie auch stimmen wird, zumindest auf einem High-Level. Aber das sind die Daten, das ist das Gedankengut, die Weltanschauung von einer gewissen Mehrheitsmeinung, die wir zumindest als Mehrheitsmeinung wahrnehmen, im globalen Norden von weißen Menschen, eben von vielen Männern, privilegierte Menschen. Und was zum Beispiel viel weniger vorkommt, ist Wissen aus dem globalen Süden, aber auch weibliche Texte. Frauen haben weniger geschrieben oder beziehungsweise wurde das weniger oft veröffentlicht, weniger oft zitiert und so weiter. Also wir sehen, dass da gewisse Meinungen einfach vorherrschen und die werden uns gespiegelt. Also deswegen ist es ein Spiegel unserer Gesellschaft, aber kein ganz realistischer, sondern es zeigt einfach gewisse Dinge sehr stark. Und wenn du jetzt sagst, okay, es hat ja auch trotzdem gesagt, naja, ich möchte ja eigentlich, dass es gerecht ist und so weiter, dann sehen wir hier jetzt eher, dass die im Algorithmus nachgesteuert haben und gesagt haben, okay, eigentlich möchten wir aber nicht, dass du Frauenbashing betreibst, wir möchten nicht, dass du Menschen aufgrund von verschiedenen anderen Merkmalen beleidigst. Und deswegen hat man quasi im Training, aber auch vor allem in den Algorithmen nachgebessert. Und deswegen passiert zum Beispiel auch sowas. Genau, ich hatte eigentlich ein ganz ähnliches Experiment gemacht wie du. Ich bin aber nicht ganz so tief eingestiegen. Und ich habe zum einen gesagt, gib mir ein Bild von einem Professor. Ich habe das aber auf Englisch gemacht. Und dann hat tatsächlich ChatGPT, und das fand ich schon ganz cool, da hat man gemerkt, es wurde jetzt wieder was nachgebessert, es wurde aktualisiert, es hat mir Fragen gestellt. Es hat gesagt, okay, wie soll denn der, also was, welcher Fachbereich ist der Professor? Ist er alt oder jung? Ist er eher professionell und so weiter? Ja, was ChatGPT nicht gefragt hat, war das Gender, ja? Oder zum Beispiel Jakob, ich hatte nicht gefragt. Also habe ich gesagt, okay, ich habe die Fragen beantwortet und dann kam ein alter weißer Mann, so ein Mathematikprofessor oder sowas. Und dann habe ich gemeint, okay, warum hast du denn nicht gefragt, wie das Gender ist, beziehungsweise warum hast du einen Mann dargestellt? Und dann hat es gesagt, und die Antwort fand ich schon sehr gut oder sehr überzeugend, dann hat es gesagt, na ja, Professor, wer kennt das generische Maskulinum, aber Professor wird ja eigentlich in unserer Gesellschaft schon sehr stark mit einem Mann assoziiert. Und deswegen habe ich den dargestellt, was ist natürlich ein Problem, also ähnlich wie du gesagt hast. Was ich jetzt schon sehr gut fand, war, dass es Fragen gestellt hat. Also bei diesem sehr generischen Prompt, erstelle einen Professor, kamen Rückfragen. Das fand ich gut. Die Frage ist halt, welche Fragen kommen dann? Und auch da habe ich festgestellt, wie du sagst, ich meine, das sind weiße Menschen, das sind schöne Menschen, das sind schlanke Menschen, also privilegiert aussehende Menschen, das auf jeden Fall. Und das, glaube ich, also das ist auch bei den meisten Bildern, die man da promptet, da tatsächlich der Fall. Also die sehen aus wie Models und so weiter. Genau, aber ich würde sagen, auf jeden Fall sehen wir Reproduktion. Wir sehen aber auch eine gewisse Tendenz hin zu, sie haben es bemerkt und sie versuchen, was zu verändern, indem sie zum Beispiel Rückfragen stellen. Feministisch sind sie nicht.
Ja, genau. Aber ja, genau wie du sagst, ne? Es wird, also es ist der Spiegel der Gesellschaft, was halt schwierig ist, wenn man den Spiegel verändern will, ne? Oder wenn man den Spiegel ein bisschen justieren will und sagen wir, ja, aber guck mal, hier im rechten Winkel gibt's irgendwie auch noch die anderen. So. Übrigens, es gibt auch noch Frauen, 50% der Gesellschaft. Wow, what a minority. Oh. Also ja, ich sehe es genauso, ne? Diese Machtstrukturen, es wird einfach reproduziert. Und was ich mir da auch, also ich bin jetzt auch Mutter und die Frage stelle ich mir sowieso schon immer, ne? Die Frage stelle ich mir bei Kindernbüchern. Ja, wenn du so ein normales Ravensburger Kinderbuch dir anschaust, sind alle weiß, alle haben zwei Kinder, Mutter, Vater, Sohn, Tochter, alle deutsche Namen, alle schlank, es hat niemand irgendwie, es sind niemand im Rollstuhl, es trägt niemand ein Kopftuch, es findet einfach nicht statt. Und da sogar noch, habe ich mich also aufgeregt über Ostern, Kinder ein neues Buch bekommen. Was macht ein Polizist? Was macht ein Polizist? So heißt das Buch. Oder was macht der Polizist oder so? In dem Buch an sich geht es aber um eine Polizistin. Das Buch heißt aber, was macht ein Polizist? Also es gibt auch einen Polizisten, das ist der Vater. Und es gibt die Polizistin, das ist die Mutter. Und ihr Alltag wird sozusagen beschrieben. Einmal das. Alle natürlich weiß, wie immer. Dann die Frau, die Polizistin, die Hauptperson in diesem Buch. Man sieht ja immer an den Schultern diese Abzeichen, wie viele Sterne die haben. Wie viele Sterne hat die Frau? Einen. Wie viele Sterne haben alle anderen? Mehr als einen. Zwei oder drei. Und dann war ich so, okay, jetzt schreibe ich eine E-Mail, weil das ist wirklich so. Und wenn ich, also ja, man muss ja so sagen, als Eltern schon sehr, also wenn einem das wichtig ist, und ist es halt wichtig, man muss ja schon danach suchen auch. Ne? Es gibt natürlich auch die Bücher und so weiter, aber ich sage jetzt mal die Standardsachen, ja, die von Amazon vorgeschlagen werden oder die dann halt Oma und Opa kaufen oder so. Das sind dann halt genau die Sachen, die ich gerade erzählt habe. Und dann denke ich so, okay, jetzt haben wir, das ist ja jetzt schon sozusagen die Situation. Und wenn das jetzt noch reproduziert wird, nochmal auf eine andere Technologie, dann haben wir einfach nichts gewonnen. So, ne? Dann gibt es einfach sehr, sehr wenig Fortschritt, weil mein Kind wird gerade eigentlich nur so groß mit genau diesen Dingen und das würde ja dann genauso sich weiterführen. Deswegen sehe ich das ja auch und deswegen machst du ja auch das, was du machst, eigentlich als gerade auch total große Chance durch diese Innovation, dass das so anzugehen. Aber lass uns doch vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Also wir hatten schon gesagt, die Machtstrukturen, Patriarchat und so weiter. Wie siehst du denn die Auswirkungen ganz besonders auch für Frauen? Also ich meine, es gibt ja jetzt auch schon in der, ich sage es mal, Offline-Welt Data Gap und Gender Biases und so weiter. Also angenommen, es bleibt so, wie es ist, ja, und es findet vielleicht weniger Weiterentwicklung statt, als wir uns das wünschen würden. Was sind die Auswirkungen von dieser Reproduktion der Machtstrukturen in KI für uns Frauen?
Ich glaube, die sind tatsächlich ziemlich schlecht. Also wenn du jetzt gerade gesprochen hast von diesem Buch und ich glaube, genau solche Bilder sehen wir jetzt in KI. Also die haben sicherlich auch von solchen Bildern gelernt. Das sind halt typische Darstellungsmuster. Ja. Aber ich würde sagen, in so einem Buch, okay, das kaufen vielleicht viele Eltern für ihre Kinder. Aber prinzipiell würde ich sagen, bleibt es vielleicht regional beschränkt. Das ist ein deutsches Buch vielleicht. Aber deswegen, ich würde mal sagen, es lesen schon einige Kinder und es hat Einfluss auf die. Ich finde es nicht gut. Aber was wir bei KI sehen, ist, dass es ja auf einem ganz anderen Level passiert. Also man spricht im Englisch davon, dass es at scale passiert, also mit großem Ausmaß. Weil wenn wir zum Beispiel jetzt an ChatGPT denken, dann nutzen das NutzerInnen weltweit. Ich glaube, ChatGPT sagt oder OpenAI sagt, um die 200 Millionen Personen nutzen dieses System. Das bedeutet ja, dass dieses System oder was dieses System tut, wie es agiert, welche Outcomes, welche Ergebnisse es produziert, erreicht und beeinflusst ja Millionen von Menschen. Und ich glaube, das ist ein Riesenunterschied bei KI. Das ist natürlich auch eine Chance, weil wenn wir es schaffen, die zu verändern, also das würde ich sagen, ist die krasse Kehrseite, wenn wir es schaffen, feministische Werte, Prinzipien, Zweck, feministische Ziele da reinzubringen, dann hat es auch einen riesigen Einfluss auf die Welt. Und ich glaube, das kann unsere Welt massiv verbessern und zwar noch sehr, sehr viel schneller und mehr, als wenn wir das nur im Analogen tun. Aber aktuell tut es eben eher das andere. Und ich kann einfach mal ein paar Beispiele sagen, wo das passiert, weil KI ist viel mehr als nur generative KI. Es gibt es auch schon wirklich sehr lange. Mein Aufhänger tatsächlich zum Thema war eine KI von Amazon. Die haben eine KI eingesetzt und trainiert, um quasi die besten BewerberInnen auszuwählen. Also es ging darum, quasi auf bestehenden Einstellungsdaten, die hatten quasi die Daten hergenommen von ihrem eigenen Unternehmen, von Einstellungen von 10 Jahren im Vorfeld. Und ich glaube, es war im IT-Bereich und da hatten sie halt bisher vor allem Männer eingestellt. Deswegen haben sie da eine KI eben trainiert. Die Idee war, Menschen schauen sich nur noch die besten Bewerbungen an, weil die andere, also die KI sucht die besten raus. Wir sparen quasi am Ende dann auch Kapazitäten von den Menschen, was ja prinzipiell erstmal irgendwie Sinn macht. Und vielleicht war sogar auch ein bisschen der Gedanke, das objektiver zu tun, weil es am Ende eine KI tut.
Richtig,
ja. Was aber passiert ist, dass diese KI eigentlich gelernt hat, dass das Phänomen in Frau halt kaum vorkam und deswegen haben sie Frauen systematisch aussortiert. Wenn also jetzt ein Wort vorkam wie Women's Football Club oder wenn das Colleges waren, die vor allem von Frauen besucht worden sind, wurden Lebensläufe anhand von diesen Kriterien aussortiert. Das haben die selbst irgendwann festgestellt und haben diese KI wieder abgestellt, weil sie es tatsächlich auch gar nicht geschafft haben, den Bias wieder rauszunehmen. Das war 2018.
Ach so. Sie haben es nicht mal verändert. Ah, krass.
Sie haben es versucht, aber sie haben es, das war halt so tief in den Daten, dass eben dieses, also wenn wir von KI sprechen, meinen wir meistens datengetriebene Systeme. Das bedeutet, wir haben ganz, ganz viele Daten reingegeben und gesagt, KI erkenne Muster und dann reproduziert diese KI diese Muster. Und dann kann man schon so ein bisschen nachjustieren und vielleicht sagen, gewichte das eine mehr, gewichte das andere weniger. Aber wenn in den Daten fast nur Männer sind, das ist ganz schwierig am Ende, quasi da Frauen rauszubringen. Außer man würde jetzt sagen, suche explizit was anders ist als bisher. Aber es ist meistens ja nicht das Ziel, weil man meistens ja davon ausgeht, man hat bisher schon so tolle Entscheidungen getroffen, Unternehmen, man möchte die jetzt auch gerne so weiterführen. Und wenn man mit diesem Gedanken kommt, dann ist es meistens schlecht. Das Gleiche zum Beispiel oder das Ähnliche, das passiert in der Kreditvergabe. Die Apple Card ist eine Kreditkarte von Apple und Goldman Sachs. Und hier haben NutzerInnen festgestellt, dass Frauen teilweise nur 5% des Kreditvolumens ihres Ehemanns bekommen haben. Bei gleichen sonstigen, also gleichen
5%, Vermögen. 5%, also nichts.
Also quasi nichts. Ich meine, kommt drauf, ja.
Wahnsinn. Von dem gemeinsamen Vermögen, was ja beiden Eheleuten quasi, also eigentlich, also total sinnfrei, weil das Vermögen gehört ja 50-50. Also es kommt wirklich drauf an, steht da jetzt Sabine auf dem Antrag oder Thomas?
Tatsächlich war das wohl der Fall. Ähnlich sah es auch aus, wenn People of Color was beantragt hatten. Und tatsächlich, also es war spannend, da gab es auch ein Es gab keinen richtigen Prozess, weil es wurde aber untersucht von einer großen Behörde in den USA. Das Spannende war aber, dass in der KI tatsächlich die Daten zu Gender und Race gelöscht worden sind, weil anhand von diesen Daten darf man eigentlich in den USA nicht diskriminieren in Bezug auf Kreditvergabe. Und da kommt jetzt was rein, das ist auch dieser Punkt, wenn man manchmal dann denkt, okay, wir anonymisieren einfach alles und dann ist kein Problem mehr. Das merkt man, dass es da nicht stimmt, weil wir haben ganz viel Proxy-Daten. Das bedeutet, wir haben Stellvertreter-Daten. Zum Beispiel bei Race ist es in den USA sehr stark so, je nachdem, wo eine Person wohnt. Also der Zip-Code, die Postleitzahl, ist oft ein sehr gutes Merkmal, was dann zeigt, okay, ist eine Person schwarz oder weiß. Ist natürlich nie komplett richtig, aber die Wahrscheinlichkeit ist da. Und bei Frauen und Männern kann man zum Beispiel ganz gut von Kreditkartenkäufen darauf schließen, welches Gender die Person hat. Das heißt, obwohl quasi diese zwei Datenpunkte gar nicht, also diese Information war nicht klar in den Daten vorhanden, trotzdem wurde anhand der Daten diskriminiert, weil eben es Rückschlüsse darauf gab. Und wenn wir eben jetzt mal zurückgucken, und da kannst du sicherlich viel mehr sagen dazu als ich, dass Frauen einfach weniger Kredite bekommen haben, schon, also verdienen weniger, kriegen weniger Kredite, haben eine Zeit lang quasi noch gar keine Kredite bekommen können, haben höhere Zinsen, geringere Kreditvolumen und so weiter. Und davon lernt KI. Und dann kann KI jetzt erstmal, wenn wir nicht sagen, wir wollen das verändern, kann KI das quasi gar nicht anders machen. Und das deswegen ist aber tatsächlich, also es gibt verschiedenste Beispiele auch schon lange vor generativer KI, wo tatsächlich KI auch schon einen elementaren Einfluss auf unser Leben nimmt. Weil ob wir Geld bekommen, ob wir einen Job bekommen und so weiter, ist natürlich ganz extrem wichtig. Ja,
das ist echt krass. Und du hast ja vorhin so schön gesagt, at scale. Und da sieht man ja die systematische Ungleichheit at scale. Also Frauenfeindlichkeit at scale. Ja. Ja, krass. Und das hatte ich mich nämlich auch gefragt, wie die das, weil auch bei Bewerbungen, ne, bei Amazon und so, also in den USA darfst du ja nicht mal dein Geschlecht draufschreiben und geschweige denn ein Foto und so weiter, aber dann sind die Systeme natürlich so schlau, genau, gucken nach dem College oder vielleicht kann man das schon aus irgendwelchen, keine Ahnung, Arten der Formulierung oder so, ob es eher weiblich oder eher männliche Schreibweise oder so ist. Das ist dann natürlich schon, Ja, okay.
Naja, und dann denk an sowas wie eine Babypause zum Beispiel. Die haben halt auch eher Frauen oder Elternzeit. Also das ist am Ende, es gibt natürlich auch Diskriminierung in Bezug auf Alter oder Herkunft. Dann dürfte man ja nicht mehr angeben, wo hat man studiert, wo hat man schon gearbeitet. Also da sind ja ganz, ganz, ganz viele Informationen in so einem Lebenslauf. Und da hilft das Anonymisieren in Bezug auf kein Foto, nur sehr begrenzt.
Ja, genau. Das hat geholfen, wenn nur ein Mensch drüber geguckt hat, obwohl, da würde ich auch sagen,
ich aber auch dann erkenne ich vom Vornamen oder wenn da lange Elternzeit ist. Ja. Ich meine, ich würde mir wünschen, dass das mehr Männer tun, aber stereotypisch gesehen würde ich sagen, können wir sehr gut darauf schließen, es ist fast immer eine Frau.
Not happening. Ja. ist dir denn etwas bekannt, was Anbieter, also ich habe zum Beispiel dann auch ChatGPT gefragt, okay, bist nur du so drauf? Ja, was macht denn Google, was macht denn Claude? Also Perplexity und so weiter. Also gibt es da Unterschiede in den Anbietern an sich? Das meint jetzt sagen, weil Google ist für mich jetzt zum Beispiel, ja, die waren ja immer sehr auf Diversity und sehr und bieten jetzt auch Trump so ein bisschen, so gut es geht, irgendwie die Stirn so in dem in dem Bereich. OpenAI hat jetzt noch nicht so einen Track Record. Sind dir da Unterschiede bekannt? Würdest du jetzt sagen, ja, dann nutzt lieber das eine mehr als das andere? Wobei, wenn wir jetzt sagen würden, Google ist besser als OpenAI, dann sollen wir vielleicht OpenAI nutzen, um mehr Trainingsdaten. Ach, ist das also. Also erstmal, gibt es Unterschiede in den Tools?
Ja, also ich glaube, es ist auf jeden Fall sehr komplex. Und es gibt schon Unterschiede, aber ich glaube, der Punkt ist so ein bisschen, dass das oft nicht so ganz transparent ist. Also Trainingsdaten zum Beispiel kennen wir bei OpenAI eigentlich gar nicht. Also wir können darauf rückschließen. Aha. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass viele Dinge eingeflossen sind, wie zum Beispiel Wikipedia und Reddit. Und ich glaube, gerade bei ChatGPT-3 haben die da auch noch mal etwas mehr offengelegt. Aber so richtig wissen wir es nicht. Das ist natürlich ein großes Problem, um am Ende damit umzugehen. Ich meine, also ich habe zum Beispiel auch mal eine kleine Studie gemacht und mir verschiedene Bildgenerierungstools angeguckt und geschaut, wie ist eigentlich der Gender Bias, wie ist auch Bezug, wie werden People of Color und weiße Menschen dargestellt und so weiter. Also man kann natürlich sich den Output angucken, aber es ist jetzt nicht gerade das Gleiche, wie eigentlich zu wissen, was drin steckt. Das heißt, da würde ich sagen, ist gerade OpenAI auch relativ intransparent. Ich glaube, da ist Google etwas transparenter. Google war zum Beispiel relativ in der Kritik am Anfang letzten Jahres. Die haben auch eine KI, die heißt Gemini, und da konnte man unter anderem auch Bilder generieren. Und die hatten die Diversität der Bildgenerierung extrem erhöht. Also es kam quasi bei ganz vielen Bildern, also was man gepromptet hat, kamen asiatisch aussehende Menschen, da kamen People of Color, Frauen, Männer und so weiter. Und dann gab es aber einen Skandal, weil Menschen haben Wehrmachtssoldaten aus dem Zweiten Weltkrieg gepromptet, und auch die waren asiatisch, schwarz, Frauen, Minderheiten, marginalisierte Menschen. Und das natürlich, also das war jetzt nicht, also so war es sicher nicht gedacht. Ich fand es tatsächlich trotzdem eigentlich einen positiven Schritt, weil man hat gemerkt, okay, wir haben gesehen, wir haben ein Problem, und wir haben die Diversität einfach erhöht, weil ich diskutiere auch immer wieder über die Frage, dürfen wir denn bei KI eingreifen, dürfen wir denn bei den Daten eingreifen, weil dann verändern wir die Realität, und die ist halt nun mal so. Ich würde sagen, auf jeden Fall dürfen wir eingreifen. Also zum einen spiegeln Daten nicht unbedingt die Realität, sondern nur einen Ausschnitt, den gewisse...
Eben, was ist das für eine Voraussetzung für diese...
Und zweitens versuchen wir doch grundsätzlich die Welt zu verändern. Deswegen, warum nicht auch mit KI? Ja, also finde ich immer eine ganz spannende Frage.
Irgendwann philosophische Diskussion.
Aber ich würde sagen, also auf jeden Fall. Und hier würde ich sagen, haben Sie das ja gesehen. Sie haben gesagt, wir wollen tatsächlich mehr Diversität. Uns ist das wichtig. Und in dem Fall hätten Sie jetzt halt kontextbezogen sagen müssen, wenn es um geschichtliche Ereignisse geht. Und das ist zum Beispiel Wehrmachtssoldaten, dann darf das nicht passieren. Ja? Also deswegen würde ich sagen, prinzipiell hat man dann einen guten Schritt gesehen, wo Google natürlich sehr in der Kritik war. Also die hatten auch alles an Forschung zu Responsible AI, unter anderem von Timnit Gebru und Margaret Mitchell. Und die wurden aber beide entlassen, nachdem sie vor ein paar Jahren Google relativ stark kritisiert hatten in Bezug auf ethische Themenstellungen. Und das hat, glaube ich, Google jetzt auch nicht gerade gut getan. Deswegen, auch da sieht man schon, dass wenn sich Personen dafür ethische Themen gerade im Bereich KI eingesetzt hatten, dass auch das jetzt nicht unbedingt immer gut angekommen ist. Also würde ich sagen, es gibt verschiedenste AnbieterInnen, die funktionieren alle ein bisschen unterschiedlich, irgendwie ein bisschen unterschiedliche Trainingsdaten, unterschiedlich transparent auch im gesamten Federe. Aber ich glaube, bisher ist da jetzt noch nichts, wo ich zumindest jetzt da sagen würde, feministisch. Dann kommt noch halt noch dazu als letzter Satz, dass viele davon natürlich US-amerikanisch sind, was auch gewisse Prägungen mit sich bringt. Es gab eine Studie vom letzten Jahr, die hat gezeigt, dass eigentlich man sehr gut sehen kann, die haben sich verschiedene Sprachmodelle angeguckt, wie quasi die political leaning hieß das, also quasi die politische Einstellung also quasi diesen Firmen herrscht, auch dann zutage tritt in den Systemen. Das konnte man ganz gut sehen.
Jetzt bin ich irgendwie überrascht, aber irgendwie auch wieder nicht. Also, aha, okay.
Und deswegen hat es natürlich
anhand von Antworten jetzt von generativer, also anhand von Antworten, wenn ich jetzt eine Frage stelle, sollte das Abtreibungsgesetz, sollte Paragraph 218 in Deutschland abgeschafft werden oder nicht, dann würde mir jetzt vielleicht ein amerikanischer sagen, ja, sollte auf jeden Fall, also oder beziehungsweise nicht, also das ist halt natürlich
weiter bestehen. Und sie würden auf manche Fragen gar nicht antworten, also DeepSeek aus China antwortet auf manche politischen Fragen auch überhaupt nicht, also sagt, da kann ich nicht antworten. Deswegen da sehen wir Unterschiede und es gibt jetzt ja auch also Mistral und ich glaube, es gibt jetzt auch von Jonas eine europäische KI, also quasi in Europa trainiert worden ist und hier angewendet wird. Das wäre schon eine Überlegung. Also ich habe es tatsächlich auch noch nicht groß genutzt, aber da ist es datenschutztechnisch anders und da sind ein Stück weit halt die Trainingsdaten auch mehr auf Europa fokussiert und weniger auf USA. Deswegen, da kann man sicherlich mal gucken. Prinzipiell würde ich aber sagen, Bias in den Systemen gibt es überall. Ja.
Also da ist jetzt nochmal eine andere schauderliche Dimension aufgemacht, die mir gar nicht so klar war. Also wenn man sagen, ob jetzt hier People of Color in den Bildern vorkommen, also wenn man das irgendwie noch wegschieben könnte und sagen könnte, kommt schon noch irgendwann. Aber wenn dann über KI sozusagen politischer Einfluss genommen wird, sehr subtil und manipulativ, siehe AfD und Konsorten, dann ist das ja also nochmal eine andere Form der Bedrohung und der Stärkung aktueller Machtstrukturen und des Patriarchats und sowieso allem Bösen auf der Welt, sage ich mal. Also
der Trump hat sich ja auch ein Stück weit beschwert über OpenAI, dass ChatGPT zu liberal ist und viel zu links. Gott. Und daraufhin wurde verkündet, aber es ist, glaube ich, noch nicht eingeführt, zumindest habe ich es noch nicht gesehen, dass ChatGPT jetzt verschiedene Meinungen abbilden möchte. Und quasi, also ich würde mal erstmal sagen, aus feministischer Sicht finde ich das gut, dass man verschiedene Meinungen abbildet, weil wir wissen, dass es einfach nicht nur eine Meinung gibt, beziehungsweise auch nicht eine Wahrheit oder wie auch immer man das nennen möchte. Was aber genau Meinung ist, bin ich mir nicht so sicher. Und es könnte auch ein Einfallstor sein für, wir zeigen jetzt halt, wie der Fake News und rechten Content, weil das auch eine Meinung ist. Aber ich habe es noch nicht umgesetzt gesehen, aber auch das ist was, das kann natürlich gut sein, wenn man sagt, okay, da könnten wir auch marginalisierte Stimmen mehr zeigen, weil vielleicht nochmal kurz zurückkommt, wenn wir sagen, das ist Statistik, also es zeigt das am meisten, was schon da ist. Das bedeutet, dass zum Beispiel feministische Stimmen, aber gerade auch Menschen aus dem globalen Süden, indigene Perspektiven und so weiter eigentlich nicht vorkommen, weil die sind ja, also die Sprachen sind kaum da drinnen und also da haben wir kaum Daten, die da drin sind. Das heißt einfach, diese Stimmen werden echt noch mehr marginalisiert als bisher. Und wenn wir jetzt sagen würden, die KI soll das verändern und solche Stimmen genau zeigen, würde ich sagen, super, go for it. Wenn es bedeutet, wir zeigen jetzt mehr, Klimakrise gibt es nicht und keine Ahnung, wir sollten auf die Superreichen die Steuern erleichtern oder whatever, was da an politischen Themen dann auch einen Platz finden könnte, dann fände ich es natürlich schlecht. Also die Frage ist da sehr, wie setzt man das um? Und auch dann ist es natürlich, also politische Einflussnahme ist durch KI auf jeden Fall möglich, ja.
Ja, krass. Und ich meine, also am Ende, wir sehen ja, was Trump da gerade, also ich meine, er streicht ja schon gewisse, also er eliminiert ja gewisse Wörter gerade aus Schriften, aus Büchern, Bücher, die verboten werden und so weiter. Also das passiert ja sozusagen in der Offline-Welt schon. Also natürlich wird es auch das Bestreben sein, genau.
Ja, in ganzen Ministerien werden Daten gelöscht. Also zum Beispiel zu People of Color im Militär und Transpersonen. Ja, also und das ist tatsächlich sehr schlimm. Ich hoffe sehr, dass irgendwo diese Daten noch gesichert werden, weil wenn wir diese Daten nicht mehr haben, dann können wir damit auch keine KI trainieren.
Eben, ja, ganz genau. Ah, krass. Also die Dimension hatte ich noch nicht auf der Pfanne. Meine Laune ist gerade leider noch
mal deutlich mehr Geller gesagt. Wenn man es besser machen kann.
Genau, lass uns doch jetzt mal einen positiven Hook bekommen. Wir hatten ja auch gesagt, ne, also es ist einfach eine riesige Chance, die sich jetzt halt gerade bietet. Und wenn wir es hinbekommen, die zu nutzen, ist es positiver Impact on scale. Ja. Und ich hatte auch noch einen Gedanken, kann nicht auch, also dadurch, dass KI-Systeme, ich sag mal, relativ günstig sind und so. Und ich hatte noch die Überlegung, kann das nicht aber auch positiv sein für Forschungsfelder beispielsweise, die jetzt so zum Beispiel kein Geld als Investment so richtig bekommen. Mir ist sofort Frauengesundheit eingefallen, ne? Wo alle sagen, ja, passt, ach ja, weiß ich nicht und who cares, ja, so ein bisschen. Oder überhaupt Forschung in dem Bereich halt dass es Unterschiede gibt zwischen Mann und Frau in der Physiologie und so weiter und überhaupt in verschiedenen Aspekten. Und vielleicht sollten wir uns das mal angucken, wenn es um Leben und Tod geht und so weiter. Ist das, würdest du diese These mittragen? Siehst du das? Also meine These wäre, okay, diese speziellen, also feministischen Felder nenne ich es jetzt mal, die in der normalen Welt kein Geld bekommen, um da, dass da irgendwie großartig geforscht wird, kann da dadurch, dass es so kostengünstiger gemacht wird durch KI, würde man da vielleicht mit dem Geld, was man hat, bessere Ergebnisse erzielen und mehr forschen können, sodass es dann eine Chance ist, eben genau in diese Bereiche doch reinzugehen?
Ich würde sagen, es kommt drauf an. Also ich hatte vor ein paar Wochen war ich in Bonn, habe einen Vortrag gehalten. Das war in der Entwicklungszusammenarbeit und da haben viele NGOs tatsächlich gesagt, sie haben ein Problem, sie können eigentlich die Systeme kaum nutzen, weil sie oder beziehungsweise nur die unbezahlt, also nur die kostenlose Variante, die halt dann nicht so gut ist, weil sie haben eigentlich kein Geld dafür, die Lizenzen zu kaufen zum Beispiel. Das ist jetzt nicht Forschung, das ist jetzt NGO-Bereich, aber ich glaube schon, dass der Zugang zu den besseren Systemen meistens über Kosten funktioniert, über Geld. Ja. Und das heißt, man hat einfach dann machtvollere Tools. Mhm. Ich glaube schon auch, also ich merke schon auch, dass es mir schon natürlich hilft. Ich meine, Texte schreiben, Texteprobe lesen und so weiter ist natürlich schon sehr, sehr viel leichter, wenn generative KI da irgendwie drüber lesen kann. Man kann natürlich auch Daten irgendwie generieren. Also ich kenne ein Startup oder ein KI-Unternehmen aus Nürnberg, also aus der Region, wo ich komme. Und die haben zum Beispiel eine KI gebaut, um Textdaten zu generieren. Also quasi die Idee war dann auch biasfreie Daten zu generieren, indem man synthetisch Daten nachgeneriert. Und das zum Beispiel kann man kostenlos Open Source nutzen. Sowas ist sicherlich irgendwie möglich. Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass KI auf jeden Fall in den Bereichen auch helfen kann. Also gerade wenn du sagst Frauengesundheit, da fällt mir immer der Herzinfarkt ein, der ja...
Genau.
Und da gibt's auch, kennst du bestimmt auch das Buch Unsichtbare Frauen, ist da ja auch ganz toll in Bezug auf Gender Data Gap. Und wenn man das gelesen hat und sich dann überlegt, KI lernt mit solchen Daten, gute Nacht. Aber zum Beispiel Herzinfarkt. Auch da hat man festgestellt, dass KI die weniger gut erkennt meistens als, also die erkennt bei Frauen Herzinfarkte weniger gut als bei Männern, weil es einfach so eine Daten ist, die werden ja von Menschen nicht gut erkannt. Aber auch hier gab es schon eine KI, wo das angegangen worden ist und da konnte die KI weibliche Herzinfarkte schon besser erkennen als Menschen. Oder es gibt jetzt zum Beispiel ein Projekt in München, was auch vom Bayerischen Digitalministerium gefördert wird. Und da, ich glaube, es ist irgendwie PwC dabei, noch irgendeine andere Firma und vier Kliniken aus München. Und da wurde auch versucht, ein System zu schaffen. Ich glaube, bisher gibt es einen Prototyp und die arbeiten es jetzt weiter, wo die Idee ist, auch präventiv weibliche Herzerkrankungen festzustellen. Und die Idee ist, wie gesagt, es ist nicht wirklich Daten, weil das Problem ist, dass ÄrztInnen meistens die Symptome von Frauen nicht als Herzinfarkt identifiziert haben. Das heißt, die Herzinfarkte bei Frauen wurden nicht identifiziert und man hat quasi nicht diesen Zusammenschluss von Symptom X, das ist ein weiblicher Herzinfarkt.
Also keine Daten.
Daten, das heißt, was macht man mit KI? Die haben gesagt, okay, wir machen zum einen Machine Learning und schauen uns die Daten nochmal genauer an, was können wir daraus lernen. Wir erfassen auch neue Daten, indem wir jetzt zu ÄrztInnen nochmal näher hingehen und sagen, hey, auf die und die Symptome müsst ihr achten, also um zu versuchen, neue Daten zu erfassen. Und sie haben versucht, noch ein ExpertInnen-System draufzulegen. Also sie haben verschiedene Personen interviewt, ÄrztInnen und verschiedene andere ExpertInnen und versucht, das quasi zu integrieren. Also ich würde sagen, das hat auf jeden Fall eine Chance, aber es ist nicht trivial, weil einfach die Daten nicht so direkt da sind. Aber zum Beispiel auch in Bezug auf inklusive Sprache und so weiter. Also es gibt ganz viele KI-Mechanismen, KI-Use-Cases, wo KI schon sowas tut.
Und dann braucht es natürlich aber auch, es muss natürlich auch gewollt sein, ne? Fällt mir gerade so. Also es ist natürlich, vielleicht da kommen wir so ein bisschen zum nächsten, weil in meinem Kopf macht sich gerade so eine Schere auf. Wir haben einmal halt top-down, Trump sagt, OpenAI ist zu liberal und Sam Altman sagt, ja, okay, du bezahlst mein Frühstück, keine Ahnung, aber machen wir so. Und auf der anderen Seite, also ist ja eigentlich immer, ne, man hat den Top-Down-Mechanismus und auf der anderen Seite hat man ja aber auch den Bottom-Up-Mechanismus. Also Top-Down können wir höchstwahrscheinlich erstmal jetzt nicht großartig, hat man einfach sehr, sehr wenig Einfluss drauf. Jetzt wir als du und ich, wie wir sozusagen hier sprechen, können die Arbeit machen, die wir machen. Aber Herrn Merz interessiert das jetzt nicht wenig, was ich hier tue. Aber wie können wir denn Bottom-Up wirken? Du hattest von Trainingsdaten gesprochen. Also ich habe mal sowas gehört wie, ja, je mehr wir Frauen das auch nutzen, desto diversifizierter wäre dann auch diese Trainingsdaten. Was ist deine Sicht darauf? Was können wir denn machen?
Ja, also ich glaube, wie du sagst, am Ende Also ich fokussiere mich auch auf dieses Thema Macht und wir sehen halt, dass es irgendwie ein System ist und da geht es viel um Macht und die Menschen, die jetzt mehr Macht haben in diesem System, könnten natürlich mehr tun oder mehr verändern. Ja. Ich glaube, deswegen ist schon auch wichtig, dass wir überlegen, wie können wir auf diese Menschen zugehen und die überzeugen. Und also ich halte viele Vorträge, ich bringe viele Beispiele mit. Es gibt leider sehr viele Beispiele von diskriminierender KI. Ich glaube, das ist schon auch wichtig und trotzdem auch an die Politik herantreten. Und zum Beispiel in so eine Richtung, also es gibt jetzt ja auch den AI Act, also letztes Jahr wurde der beschlossen, also auf EU-Ebene eine KI-Regulierung. Das ist, glaube ich, schon ein Schritt in die richtige Richtung. Die kommende vermutliche Regierung möchte überlegen, den zu lockern. Ich hoffe, das passiert nicht. Aber
was steht da drin in dem AI Act oder was ist da? Also ich meine, die EU ist ja immer gut mit irgendwelchen Restriktionen erstmal, aber was ist der Inhalt?
Das ist risikobasiert, das heißt, sie schauen sich an und anwendungsfallbezogen. Also das heißt, es wird quasi betrachtet, in welchem Fall wird eine KI eingesetzt und hat das ein großes Risiko auf zum Beispiel Menschen. Also zum Beispiel Recruiting wäre Hochrisiko-KI, da hätte man jetzt höhere Anforderungen. Also ein System wie Amazon zu nutzen, da müsste man jetzt gewisse Transparenzpflichten erfüllen und verschiedene andere Dinge, um so ein System in diesem Kontext nutzen zu können. Auch Kreditvergabe wäre Hochrisiko. Generative KI ist jetzt zum Beispiel, glaube ich, nicht Hochrisiko, aber es wird auf verschiedene Ebenen eingestuft und je nachdem, in welcher Ebene quasi dieses Tool landet, im Anwendungsbereich werden unterschiedliche Kriterien kommen zutage. Und das ist auch nicht nur, sag ich mal, für KI in Europa wichtig, sondern als am Ende auch für US-amerikanische oder andere KI, die am Ausland entwickelt, aber hier eingesetzt wird. Also auch für solche KI zählt das. Und deswegen, glaube ich, kann es schon viel verändern. Die Idee von Anfang an war so ein bisschen, das sehr wertebezogen zu machen und zu sagen, okay, wir haben in der EU Werte, die müssen auch in der KI vorherrschen, finde ich sehr gut. Was am Ende aber ist am Ende natürlich ein Kompromissprodukt, wie so viele Gesetze. Und ich würde sagen, also feministisch würde ich es definitiv nicht nennen, weil es gibt einige Dinge, die zum Beispiel jetzt nur noch freiwillig sind. Zum Beispiel ist freiwillig Diversität in KI-Teams erfasst. Und wir wissen ganz eindeutig, dass es einen Einfluss hat, wer am Ende Entscheidungen zu KI trifft und wer am Ende sowas entwickelt. Das ist zum Beispiel freiwillig. Freiwillig ist Barrierefreiheit und freiwillig ist auch zum Beispiel der ökologische Fußabdruck. Und wir wissen, dass KI-Systeme extremst viele Ressourcen verbrauchen. Sie brauchen ganz viel Wasser, ganz viel Strom also im Training, aber auch im Einsatz. Und auch das zum Beispiel ist freiwillig. Deswegen, ich würde sagen, es ist ein guter Schritt in die richtige Richtung und ich glaube, es ist schon ein Ansatzpunkt, um auch ins Gespräch zu kommen, zu sagen, hey, ihr müsst euch auch Gedanken machen. Es ist jetzt aber sicherlich auch nicht eine feministische Regulierung. Trotzdem, glaube ich, wurde hier was getan.
Ja. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also allein, also ich finde ja schon relativ flott, ja.
Das ist die erste Regulierung weltweit. Also da würde ich schon sagen.
Ah ja, super.
Und vielleicht noch kurz, was können wir trotzdem tun? Also ich glaube, also wir sollten KI nutzen, also sollten wir auch als Frauen. Wir wissen leider nicht ganz genau, was es für einen Impact hat, weil OpenAI zum Beispiel jetzt nicht offenlegt, was macht genau dein Input, was macht es genau mit dem System. Am Ende würde ich aber auch sagen, ist das auch ein gewisser Schutzmechanismus, weil es könnten sonst auch ganz viele AfDlerInnen oder andere Personen hingehen und sagen, hey, wir machen jetzt KI rechtspopulistisch, also ein Stück weit auch gut, dass es nicht direkt lernt, ja. Aber wir können schon davon ausgehen, dass es für NutzerInnen immer besser werden soll. Und es gibt Zahlen, es gibt Studien, die zeigen, dass Männer, glaube ich, 60-70% der NutzerInnen von ChatGPT ausmachen. Das heißt, Frauen nutzen KI deutlich weniger. Das bedeutet, es wird auch in Zukunft, wenn das so weitergeht, immer mehr für männliche Anfragen, für männliches NutzerInnenverhalten passen. Deswegen auf jeden Fall sollten wir KI nutzen, damit es auch für unsere Bedürfnisse passt. Und wir können da Feedback-Funktionen nutzen. Wir können sagen, Daumen hoch, Daumen runter. Wir können wie du damit ins Gespräch gehen und sagen, hey, hier ist ein Bias.
Streiten.
auch das ist, glaube ich, wichtig. Und am Ende auf jeden Fall hinterfragen, welches Ergebnis ich bekomme. Nicht einfach als Wahrheit annehmen, sondern hinterfragen und auch gerne mal mit anderen teilen und nochmal drauf gucken. Ich habe letztes Jahr vielleicht auch als letzten Punkt so einen Leitfaden für faires KI-Prompting mitentwickelt. Da ging es sehr stark darum, kann man denn Strategien anwenden, auf was kann man achten, wenn man promptet. Oder wenn
Nutzerseite.
Menschen prompten. Ja. Genau, also um am Ende einfach mehr Reflexion und mehr mehr Kritikfähigkeit vielleicht auch in diesen Prozess reinzubringen, weil ich glaube, das brauchen wir. Und wir müssen es nutzen. Am Ende werden wir sonst abgehängt. Das können wir uns nicht leisten. Ja.
Ja, genau, finde ich mich auch. Also wir werden abgehängt, wenn es viele andere, also auf zweierlei Ebenen ja, quasi. Ja, ne? Wir werden ja, von der Datenmenge und Trainingsdaten und so weiter abgehängt und auch einfach ganz generell von der gesamten Entwicklung. Und da kommen wir, was für eine tolle Überleitung, Eva, vielen Dank. Da kommen wir auch zu unserem nächsten Themenkomplex. Arbeitsverhältnisse, Jobs, ja, Arbeitsmarkt, das ist ja auch so ein riesen Damoklesschwert, was so ein bisschen über allen, habe ich das Gefühl, schwirrt, über Frauen leider wieder, vielleicht, können wir diskutieren, mehr als über Männern. Ich habe mir da die Zahlen noch einmal angeguckt vom Weltwirtschaftsforum, die sagen, dass bis 2027 83 Millionen Jobs weltweit verschwinden durch KI, also verschwinden, heißt ja nach meiner Definition, also dann wirklich weg, nicht ein bisschen anders sein, sondern weg. Und auf der anderen Seite werden 69 Millionen neue Jobs dadurch entstehen. Und in Deutschland sagt eine McKinsey-Studie, dass bis zum Jahr 2030 bis zu 3 Millionen Berufstätige durch diesen Vormarsch betroffen sein werden. Also das ist eben nicht, also es gibt kaum jemanden, an dem das halt so vorbeigeht. Ja. Jetzt fragt man sich so ein bisschen, naja, welche Jobs sind vielleicht gefährdeter als andere? Und vor allem frage ich mich da, also wenn man das jetzt, ich meine, Schnelldurchlauf wäre ja sozusagen alles, was leicht reproduzierbar ist, ne? Reproduzierbare Arbeiten, wo es um Muster geht, wo es um Mustererkennung geht, Rechtsanwälte meinetwegen, ja, immer nur der gleiche Gesetzestext, ja, Unmassen von Daten wäre wahrscheinlich ein Berufsstand, der vielleicht sehr erschüttert werden würde dadurch, ist aber auch schon bekannt, glaube ich, seit einigen Jahren. Und dann habe ich mich so gefragt, hey, das ist ja eigentlich unter feministischer Perspektive, wenn wir es mal sagen, Frauen arbeiten vielleicht eher in der Pflege als Erzieherin und so weiter, ist das dann nicht die totale Chance für diese Berufe, weil wir da immer weiterhin auf jeden Fall Menschen brauchen werden, obwohl es da natürlich auch gegenläufige Thesen gibt und sagt, ja, irgendwann gibt es einen Pflegeroboter. Wie siehst du das? Wie guckst du auf die aktuelle Jobdiskussion vor dem Hintergrund von KI?
Ich glaube, auch das ist komplex und ich glaube, die meisten oder viele raten noch so ein bisschen oder haben Meinungen, aber ich glaube, was wir schon sagen können, was du auch gemeint hast, ich denke, es wird fast alle Jobs betreffen. Anfangs hieß es immer repetitiv, genau. Aber das ist auch viel, ich glaube, auch viel Wissensarbeit tatsächlich. Weil was KI ja schon sehr viel besser kann als wir, ist extrem riesige Datenmengen einfach aufnehmen und das dann wirklich wissen. Also wenn ich was auswendig lerne, dann weiß ich danach nicht mehr so viel und ich kann bei weitem nicht so schnell und viel auswendig lernen wie eine KI. Also würde ich sagen, auch wirklich Wissensjobs. Und am Ende trotzdem könnte man auch in die kreative Branche gucken und sagen, ey, die kann eigentlich auch schon ganz gut schreiben. Die kann auch vielleicht schon ganz gut
Bilder malen. Generieren? Also wie günstig ist das? Ja, total.
Extrem.
Ja.
Und geht sehr schnell und man kann nachprompten. Ich muss schon sagen, eigentlich wurde ein Bild bisher noch nie so, wie ich mir das vorgestellt habe, wenn ich das mit KI gepromptet habe. Also wenn ich das im Kopf habe, also ich male und zeichne das aber auch ganz gerne. Und wenn ich mir da was vorstelle, das sieht nie so aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber trotzdem jetzt nicht unbedingt schlechter, oder? Also es ist halt anders.
Ja? Vor allem die Entwicklung ist krass, ne? Also wenn man nicht noch schaut, was sie da vor 6 Monaten, also auf einmal 5 Arme und so, also diese Fehler, die eine KI dann auch gab, oder wurde wirklich sehr, also ne, dann haben die ersten Leute mal so KI-Fotos da oder Grafiken darauf wirklich so genutzt. Da sind da Menschen drauf und du sagst, ja, das ist ja kein echter, das ist ja KI. So, ne? Und heute, also das, was ChatGPT mir da ausgespuckt hat, ja, das ist ein Passbild. Ja, kannst in deinen Ausweis kleben. Funktioniert.
Das ist auch vor ein paar Wochen nochmal, also das haben die vor ein paar Wochen nochmal irgendwas Neues reingespielt. Das kann jetzt auch mittlerweile Texte schreiben. Weil bisher war es so, wenn man im Hintergrund, ich hatte dann irgendwie zum Beispiel zu einem Vortrag ein Bild generiert und dann irgendwie reingeschrieben, das war, weiß nicht, ich bin bald bei The Rise of AI, jetzt vielleicht habe ich irgendwie, ne, also dann gebe ich sowas mit rein und dann hat es versucht, sowas mit hinzuschreiben und es war halt nie wirklich richtig. Also sowas wie KI oder so hat meistens ganz gut hingebracht, aber es war immer ein Mischmasch aus verschiedenen, auch Deutsch und Englisch wurde gemixt und es sah so ein bisschen gekritzelt aus. Aber jetzt kann es auch wirklich Texte schreiben auf Bildern, also das ist massiv krasse Schnellentwicklung. Also würde ich sagen, auch kreative Branche macht sich gerade sehr viel Gedanken. Ich hatte auch, ich glaube, die Woche im ZDF in den Nachrichten gesehen, dass irgendwie auch gerade zum Beispiel die Filmbranche auch SynchronsprecherInnen zum Beispiel kann man super gut automatisieren, indem man einfach ein bisschen Sprache reingibt und dann, oder beziehungsweise hat man die Sprache ja schon, weil die haben ja schon Filme gemacht und das könnte KI also wirklich krass automatisieren. Also ich würde sagen, oder auch Models zum Beispiel werden schon quasi komplett ersetzt. Also es gibt jetzt quasi schon von Mark Kane war zum Beispiel letztes Jahr, ich glaube auch was H&M, also noch eine andere große Modemarke, die auch schon Magazine gemacht haben mit nur KI-generierten Models. Also es betrifft ganz, ganz viele, glaube ich, Bereiche und nicht nur repetitiv, sondern wirklich ganz breit. Was du aber gesagt hast in Bezug auf Frauen, das sehe ich tatsächlich schon ähnlich. Ich glaube, dass wir gerade in Bezug auf auch Bildung, LehrerInnen, Erziehung, Pflege, auch hier kann man natürlich KI nutzen und sollten wir auch. Wir sollten auch gerade in der Bildung KI nutzen und KI beibringen, KI-Kompetenzen. Aber ich glaube nicht, dass das ganz wegfallen wird und das wäre auch nicht gut. In der Pflege, es gibt Pflegeroboter. Ich denke, wo die helfen könnten, wäre vielleicht zum Beispiel bei schwerem Rumheben. Also das vielleicht auch eine, auch am Ende, was da Krankenschwestern oder beziehungsweise Krankenpflegepersonal, aber auch weibliche manchmal an also oder auch grundsätzlich in der SeniorInnenpflege, was die an körperliche Arbeit verrichten müssen, ist ja wirklich sehr hart. Ich glaube, hier kann das helfen. Was es, glaube ich, dann nicht ersetzen wird oder auch nicht sollte, wäre wirklich der soziale Umgang mit Menschen. Und hier ist auch an sich eine Utopie oder so ein positiver Kontext, dass tatsächlich mal irgendwann dafür mehr Zeit ist. Dass eigentlich am Ende weniger Zeit, also, dass viele Menschen vielleicht auch wirklich den Job verlieren, dass sich der Job auch krass massiv verändern wird, aber dass sie dann vielleicht mehr Zeit haben, um sich um das soziale Miteinander zu kümmern. Und das wäre, würde ich sagen, wirklich eine sehr schöne Vorstellung. Ich glaube, da könnte KI sehr, sehr, sehr hilfreich sein. Ich glaube, dann brauchen wir aber auch trotzdem solche Konstrukte wie bedingungsloses Grundeinkommen, Robotersteuer und so weiter, weil am Ende die Menschen weniger Arbeit verrichten.
Das ist dann das ganze nachgelagerte Thema, ne, was ja dann noch irgendwo, also ja, der ganze Rattenschwanz, der da dranhängt. Ne? Wir denken natürlich jetzt so, okay, was ist hier eigentlich mit meinem Job und so weiter, aber die Frage ist ja, was ist das nächste System, was dann quasi daran dann anschließt. Und ich finde auch, das, was du gesagt hast, so diese menschliche Komponente, das ist ja genau die, die eine KI nicht ersetzen kann und meines Erachtens auch nicht ersetzen wird. Jetzt habe ich noch so Bill Gates, hat, glaube ich, gestern nicht sollte, genau, obwohl, naja, weil schon, okay, ja. Was ist schon unserer Meinung nach sollte oder nicht? Who cares? Jetzt habe ich so ein bisschen Bill Gates im Ohr. Ich glaube, der hat gestern oder vorgestern ein Zitat gesehen, der sagte, bis innerhalb von den nächsten 10 Jahren wird es keine Lehren mehr geben und keine, ich glaube, Pflegepersonal, weil alles durch Roboter sozusagen ersetzt werden würde. Ich glaube, das ist eine These von einem, ich sage es mal, alten weißen Mann, ja, der vielleicht auch ein bisschen in sich gekehrt sozusagen ist, wer die Doku mal über ihn gesehen hat, sehr, sehr spannend. Das glaube ich zum Beispiel gar nicht. Und darin sehe ich aber auch die Chance, jetzt nicht nur in, ich sag mal, typischen Frauenberufen, sondern auch einfach in eher weiblichen Stärken und Kompetenzen, ne? Weil, also auf der einen Seite kam jetzt gerade noch die Idee, wo du sagst, wenn es so um schweres Heben geht, manche Berufe sind ja gerade für Frauen auch nicht zugänglich, ja? Oder nur wenn man eine gewisse Größe hat oder so, Polizistin zum Beispiel, ja, muss, glaube ich, über 1,65 oder eine gewisse Körpergröße oder Bundeswehr oder so, ja? Und wenn dann solche wo es wirklich nur um körperliche Arbeit geht, wo Frauen dann zu klein, zu schwach, wie auch immer sind, das könnte ja da dann auch nochmal die Tür öffnen, zu sagen, das brauchen wir gar nicht mehr. Ja? Du musst nicht mehr groß und stark sein wie ein Mann. Wir haben jetzt diesen Roboter, der das alles für uns irgendwie handelt. Und deswegen kannst du, liebe kleine, schwache Frau, in Anführungsstrichen, kannst jetzt auch hier diesen Job machen. Also das ist mir gerade eingefallen. Das wäre eigentlich total, total super.
Ja. Also ich habe nur noch gedacht, vielleicht auch sowas wie am Bau oder so. Also am Ende auch da schwer.
Ja, genau. Ja,
ja, also ich glaube, das hat definitiv auf jeden Fall Potenzial.
Ja. Oder auch Rettungsassistenz auch oder so. Ne? Also gibt ja viele super wichtige Berufe, in denen die halt aber auch dann körperlich einfach, oder Leute, die sich wirklich auch dann den Körper dadurch kaputt schuften durch diese sehr anstrengende Arbeit. Das könnte ja alles für Entlastung sorgen. Ja. Und ich finde aber auch, dass gerade so, ich nenne es mal so, weibliche Eigenschaften, typisch weibliche Tugenden, ich weiß, wir sind sehr in Stereotypen und so weiter, aber es ist ja schon auch, gibt's ja schon auch Studien und Belege dafür, dass es schon so ist. Frauen wird ja schon eher eine höhere oder hohe soziale und emotionale Intelligenz nachgesagt. Ne? Also gibt's ja schon auch Studien, die relativ konsistent zeigen, dass Frauen im Durchschnitt höhere Werte in Empathie, soziale Sensibilität und so weiter aufweisen als Männer. Starke Beziehungskompetenz, starke Lernfähigkeit, ja, auch so eine wenig Ego im Weg, so dass man so reflektieren kann, überdenken kann und sich weiterentwickeln möchte und so weiter. Und das sind ja jetzt mal nur so drei Kompetenzen, die ja dann total wichtig werden, ja, die jetzt so als selbstverständlich abgehakt werden und eigentlich störst du nur, aber okay, ja, so. Also da kann ich mir vorstellen, dass es schon einen großen Shift geben kann und vielleicht auch dann im Machtverhältnis, wenn auf einmal gemerkt wird, oh, die Frauen kriegen vielleicht so ein bisschen die Oberhand oder sind ja doch irgendwie jetzt nochmal besonders wichtig in diesen Berufen, oder? Wie siehst du das?
Total. Also ich glaube auch, was du angesprochen hast, in Bezug auf Weiterlernen, also ich glaube, was wir unbedingt als Skill brauchen, ist lebenslanges Lernen. Wir müssen immer mehr lernen, kontinuierlich zu lernen. Also wenn man sich jetzt anschaut, wie schnell KI-Systeme weiterentwickelt werden, dann ist das wirklich Wahnsinn. Es sind manchmal wenige Wochen, wenige Tage und die kann schon plötzlich mehr. Also wir müssen immer mehr und schneller lernen. Und ich glaube schon auch, dass da Frauen, also ich glaube, das können schon grundsätzlich auch Männer, wenn wir hier stereotypisch sind, aber ich glaube auch gerade Frauen, wenn man auch überlegt, bisher jetzt in Bewerbungsverfahren ist häufig Mutter sein, Kinder haben nicht unbedingt ein Add-on, ja, also das wird eher betrachtet, also es ist auf jeden Fall keine Berufserfahrung und eigentlich will die Frau dann ja auch nicht mehr arbeiten und hat keine Lust auf Job und also das kommt so mit suggeriert.
Das ist eine Marke.
Und, auf jeden Fall.
Wir können es nicht so benennen, es ist eher ein Makel. Ja. Also eigentlich eine absolute Superpower, aber in unserem System ein Makel.
Ja. Und das meine ich aber. Am Ende, glaube ich, lernen Frauen da auch extrem viel und wachsen extrem viel. Wenn man überlegt, was sie dann alles an Mental Load haben und was sie alles nebeneinander jonglieren müssen. Also eigentlich wirklich extrem und, glaube ich, viel mehr als oft im Job zu tun ist. Und ich glaube, auch das ist was eigentlich extrem, wir hatten von Resilienz als Wort, resilient machen kann oder grundsätzlich einfach auch zeigt, dass Frauen extrem viel Neues lernen müssen und sich ständig an neue Kontexte anpassen müssen. Und ich glaube, das ist das ist wichtig, ist jetzt schon wichtig, aber das wird noch sehr viel wichtiger sein. Und emotionale Intelligenz, ich glaube, ich habe mal irgendwie gelesen, dass tatsächlich Männer und Frauen, also man weiß immer nicht so ganz genau, was ist sozialisiert und was ist Natur quasi. Mhm. Nature versus Nurture. Aber das wohl eigentlich natürlich gesehen wie eine relativ ähnliche emotionale Intelligenz hätten. Also ich glaube, Mädchen trotzdem etwas höher, aber durch die Sozialisierung haben wir sehr viel mehr, weil wir einfach anders, also mit uns wird anders umgegangen, von uns wird anderes erwartet als von Jungs. Und deswegen, haben wir eine höhere emotionale Intelligenz. Und ich glaube, das wird viel, viel wichtiger werden noch, weil KI kann ganz, ganz viel automatisieren und sie kann auch suggerieren, emotional intelligent zu sein. Also gab es ja auch schon, ich glaube, in den 90ern oder 80ern. Eliza war so eine KI, die wurde genutzt, oder das ist eigentlich nur ein Chatbot, ein ganz simpler Chatbot, der nur ein bisschen regelbasiert war. Und der wurde eigentlich eingesetzt im psychologischen Kontext. Und Menschen haben wirklich da eine Verbindung aufgebaut und gedacht, da ist wirklich ein Mensch dahinter, weil der hat immer nachgefragt, wie geht's dir, warum? Und also es war immer... Und deswegen glaube ich schon, dass wir, und das kann heute ChatGPT und so weiter noch sehr, sehr viel besser, KI kann das simulieren und suggerieren, aber es ist dann doch eher vielleicht Manipulation und es ist halt nicht wirklich eine Verbindung. Und ich glaube, diese Verbindung zwischen Menschen, das kann KI nicht ersetzen und das ist auch das Einzige, was uns wirklich am Ende glücklich und gesund macht. Deswegen sehe ich da auch ein großes Potenzial für Frauen. Ich glaube, das ist was, was wir wirklich, was sehr, sehr viele Frauen als Stärke mitbringen. Ja.
Ja, finde ich nochmal ein super schönes Beispiel. Ich habe da nämlich auch, ich glaube, es war im Wall Street Journal oder so etwas gelesen. Jetzt, wenn wir nochmal so ganz kurz den Kontext aufmachen, Krise, Krisenzeiten, Rezession, steht die uns bevor, nein. Da gucken halten die Leute typischerweise ihr Geld so ein bisschen zusammen und da wurde auch von einer jungen Frau gesprochen, die sagt, ich gehe jetzt nicht mehr zu meiner teuren Therapie in den USA, also da ist ja sowieso, kostet ja alles einfach ein Heidengeld. Sie geht jetzt nicht mehr zu ihrer teuren Therapeutin, sondern sie macht es halt so Micro-Sessions halt mit ChatGPT, ne? Und da dachte ich schon, okay, krass, ne? Ja. Ich glaube auch, so wie du sagst, ne, es kann auf einem oberflächlichen Level mal eben, wie geht's dir und wie war dein Tag und so, kann es natürlich funktionieren, aber man sagt ja auch, Heilung entsteht durch die Beziehung, ja? Und da steckt ja schon so viel drin, ja? Also die Heilung geschieht zum Großteil nicht durch die Inhalte, sondern durch die zwischenmenschliche Beziehung zur Therapeutin, zum Therapeuten. Ja. Und diese zwischenmenschliche Beziehung wird es mit einer KI nicht geben, weil es ist halt kein Mensch, ne? Ja. Und ich finde, das ist irgendwie so ein schönes Narrativ. Vielleicht, wenn man Heilung kann man ja auch durch andere Sachen jetzt sozusagen ersetzen, ne? Aber wenn man sagt, okay, diese zwischenmenschliche Beziehung ist eigentlich Dreh- und Angelpunkt unserer Gesellschaft, gerade wo wir jetzt schon, oberflächlich viel in Kontakt sind über WhatsApp und soziale Netzwerke und so weiter, aber man sieht ja auch, dass das eigentliche Netzwerk schrumpft ja eigentlich von Menschen, wir werden ja eigentlich eher einsamer, dass das dieser Trend wird irgendwann das Threshold erreicht haben und wir dann wieder in die andere Richtung halt gehen, ne? Also von daher haben wir doch, glaube ich, einen positiven Abschluss noch, gefunden. Aber es ist ja auch wichtig, ne? Es ist ja auch wichtig, auch, ich sag mal so, die Bedrohung oder vielleicht auch die düsteren Seiten auch einfach zu kennen, um für sich dann zu schauen, okay, was könnte da auf mich zukommen? Es geht jetzt nicht darum, jetzt ein Doom-Szenario, die übernehmen jetzt die Welt oder so, darum geht's ja gar nicht, aber einfach zu wissen, auch es zu verstehen, wie funktioniert sowas und wer hat da ein Interesse woran und wer hat da die Macht und wer kann diese Macht wie nutzen und wie nutze ich dann entsprechend die Ergebnisse, die da halt kommen. Und du hast angesprochen, Medienkompetenz. Ja, ich denke da wieder an mein Kind, so, das ist wieder eine ganz andere Aufgabe sein, jetzt auch an Eltern, nächste Generation, da auf das vorzubereiten, was da halt kommt. Das kann ich mir noch gar nicht vorstellen, so richtig, wie sich das da manifestiert. Also wie mein Kind in der Schule sitzt oder auch nicht. Ja, keine Ahnung, gibt es da noch Schulen? In Deutschland immer. In Deutschland wird es immer Schulen und keine Rente geben.
Das ist besonders gut, dass das ABE das allerbeste und
Genau. Von daher finde ich es einfach wichtig, auch so diese Downside zu kennen oder so ein bisschen zu kennen, wer hat da welches Interesse und wer hat was davon, dass die Systeme so und so funktionieren. Aber wir sind ja auch nicht komplett machtlos, sondern dadurch, dass wir es nutzen, dass wir uns damit beschäftigen, dass wir auch uns einfach, finde ich, auch geistig damit beschäftigen, jetzt die Sachen zu nutzen, aber auch geistig, also ne, zu überlegen, okay, ich bin jetzt vielleicht, keine Ahnung, Grafikdesignerin oder ich bin Psychotherapeutin oder so, also was bedeutet das für mich? Das heißt ja nicht, dass es meinen Job dann vielleicht irgendwann komplett nicht mehr geben wird, sondern darüber haben wir es noch gar nicht so richtig gesprochen. Es ist ja auch, es kann ja auch die Arbeit sehr viel erleichtern und sehr viel schneller machen. Und es gibt ja auch viele Thesen und Ideen, die ich auch total unterschreiben würde, die ja so lautet, okay, in Zukunft wird es halt eher darauf ankommen, welche Menschen nutzt welche KI, sei es jetzt ChatGPT oder irgendwelche anderen Tools und so weiter. Wer hat die Kompetenz, diese unterstützenden Systeme, diese KIs zu nutzen, um halt den Job besser auszuführen, als wenn es halt nur ein Mensch machen würde. Und da sind wir wieder bei der Weiterentwicklung, bei sich reindenken, einfach auf dem Laufenden bleiben und sich dann halt eben auch weiterzubilden und diese neuen Skills, die dann halt notwendig sind, zu erlernen. Und zwar jetzt. Ja, also wirklich jetzt, finde ich. Also ich finde, meistens passiert es ja dann doch nicht so schnell, wie man dann so glaubt. Ja. Aber es ist ja schon recht, also ich finde die Entwicklung gerade beängstigend schnell, muss ich sagen. Auch diese, wie es die breite Masse, wie schnell es die breite Masse schon erreicht hat, wenn man sich sonst so Hype- und Trendkurven anguckt, bis es da zu einer Sättigung erstmal kommt, dauert das normalerweise etliche Jahre und jetzt sind wir quasi kurz davor, also at scale, genau wie du gesagt hast. Aber eben darin liegt auch einfach eine sehr, sehr große Chance. Und ich glaube, am Ende ist es eigentlich wie immer mit Veränderungen. Ne? Es gibt die, die sie verneinen und sagen, nee, will ich alles nicht. Gibt auch keine Geldausgabe mehr an der Sparkasse. Ja, da saß auch mal jemand und hat das quasi händisch gemacht. Ja. Es gibt halt die, die dann sozusagen hinten runterfallen, die sich vielleicht dagegen sperren. Dann gibt es die, die sagen, ja, ist mir vielleicht nicht so ganz wohl im Bauch, finde ich irgendwie komisch. Veränderung ist ja erstmal komisch, logisch. Aber ich mache mich halt mit auf den Weg so und ich bin bereit halt zu lernen und in einer Welt, die sich immer wandelt, mit dabei zu sein. Und viel mehr dazwischen gibt es dann wahrscheinlich auch nicht.
Genau, und ich glaube, am Ende die Frage dann ja auch, wie können wir halt das mitgestalten? Ja, so ein Kollege von mir hat mal gesagt, wegen KI hat sich noch niemand auf die Straße geklebt. Und ich fand das irgendwie ganz süß, weil am Ende, glaube ich, ist auch trotzdem so, als Einzelperson haben wir zwar jetzt vielleicht nicht die große Macht, aber wir leben in einer Demokratie und hoffentlich bleibt das auch so. Und wir haben trotzdem auch als, sage ich mal, als Gemeinschaft, als Community haben wir dann schon viel mehr Macht. Und ich glaube, am Ende dann auch darüber zu sprechen, zu sagen, wir fordern aber auch Systeme, die gerecht sind. Und sowas gehört zum Beispiel in Fördermittelanträge rein, ja. Also, wenn zum Beispiel Förderausschreibungen gegeben werden für große Gelder bei Ministerien, dann muss darauf geachtet werden, wie ist die Qualität der Daten, ja? Können wir damit versuchen, irgendwelche bestehenden sozialen Probleme zu lösen? Also, dass solche Themen einfach auch mit fokussiert werden, ja? Und das können wir auch einfordern oder das können wir anregen. Ähnlich, wenn wir auch ein Unternehmen sein, wir können darüber sprechen, welche KI-Systeme nutzen wir, auf was wollen wir Wert legen, welche kaufen wir ein? Also, deswegen, ich glaube, wir haben als Einzelpersonen, sowohl im privaten als auch doch irgendwo im beruflichen Kontext, schon immer viele Möglichkeiten, wo wir zumindest ein kleines Rädchen drehen können. Und wenn das viele tun, dann kann das was verändern. Ich glaube wirklich, die wichtigste Frage ist am Ende, warum? Ja, also warum nutzen wir KI? Warum setzen wir das ein? Und da können wir auch alle was beitragen. Und da kann das auch zu einer Also wenn man von einer feministischen KI-Utopie spricht, also es kann auch in so eine Richtung gehen. Aktuell würde ich sagen, tut es das eher nicht. Aber das liegt genau an dem Punkt, den du aufgebracht hast, Kompetenz und Wissen, was steckt da drin. Und ich glaube, das ist wirklich, also wir müssen erstmal wissen, was das tut, um am Ende sagen
zu können. Das wird die Aufklärung, ja. Genau. Ja, absolut. Der Gedanke kam mir auch gerade. Erstmal dieses das Verständnis dafür schaffen. Also wofür soll ich denn auf die Straße gehen? Wofür soll ich mich denn irgendwo hinkleben? Verstehe ich ja gar nicht, weil ich spreche ja nur so ein bisschen mit so einer KI da. Also deswegen auch super wichtige Arbeit, die ihr da leistet. Vielen, vielen Dank dafür und vielen, vielen Dank auch für dieses sehr spontane und sehr tiefe, augenöffnende Gespräch. Das muss ich jetzt auch nochmal sacken lassen. Also steckt sehr, sehr viel drin. Vielen, vielen Dank. Genau, Eva. Ja, und dann ich sag erstmal bis bald.
Vielen Dank, bis bald. Danke für die schönen Fragen.